Okay, also du hast jetzt an deinem Mikrofon die Stimmfarbe auf hell gestellt. Du weißt aber schon, wenn du die Stimme auf hell schaltest, dass das nicht sich auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirkt.
Nein, aber es wirkt sich auf die Sexiness meiner, sagen wir mal, eh schon
sexy Stimme.
Nicht ganz unattraktiven Stimme, muss ich sagen.
Du hast ja jahrelang Telefonsex gemacht, was die wenigsten wissen.
Ja, bis ich komplett verschuldet war.
Ja. So. Aber was wäre das für eine Hotline? Wenn du eine Sex-Hotline anbieten würdest, überlege ich mir gerade.
Geile Misanthropen haben keinen Bock auf Sex mit anderen Menschen. Rufen sie jetzt an. Das wäre das.
Hier ist wieder grundlos gute Laune. Das allerbeste Hörerlebnis für hoffnungslose Resthumanisten. Die Themen heute: Gibt's die SPD jetzt auch bei Temu? Und die Frage: Wadde hadde Wadefuhl? Mit großer Freude präsentiere ich die Wildegger Herzbuben der Polizatire: Herzilein und Schmerzilein, Tobias Mann und Philipp Simon.
Ja. Herzlichen Dank an unseren Sprecher, der uns wieder hervorragend begrüßt hat. Und
uns fehlt noch der Name.
Ja,
uns fehlt immer noch der Name.
Wir haben eine Mail reinbekommen, recht spät, wir waren ja mit Nick so richtig zufrieden.
Nee.
Ja? Und aber Andrea hat jetzt via E-Mail geschrieben, wir sollen den Sprecher einfach Schatzebobbes nennen.
Ja, wir taufen ihn auf den Namen Schatzebobbes und
aber stoßen jetzt Professor Dr. Schatzebobbes.
Professor Dr. Schatzebobbes und darauf stoßen wir jetzt mit unserer
genau
Cola an.
Genau, und wir trinken auf die Andrea, die diesen Vorschlag geschickt hat. Finde ich ganz hervorragend.
Und weißt du was? Ich habe eine Idee.
Ja.
Die Andrea soll sich doch mal bei uns melden. Und sie kann wählen, entweder zwischen einem grundlos gute Laune Schal, den sie von uns bekommt.
Ja.
Oder einem CD-Paket. Oder beim zusammen.
Ja. Also, liebe Andrea, schreib uns nochmal. Und dann werden wir dich entsprechend auch ent- und belohnen. Apropos Namensgebung.
Ja.
Das möchte ich kurz mit dir noch besprechen. Bündnis Sarah Wagenknecht heißt fortan vermutlich nicht mehr Bündnis Sarah Wagenknecht, sondern der Vorschlag, der offizielle Vorschlag der Parteiführung ist, Achtung, Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Was jetzt, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, eigentlich BSGWV wäre, beziehungsweise, wenn man das unten noch rechnet, BSGUWV, aber hat auch mit BSW nichts mehr zu tun, oder täusche ich mich da?
Ja, aber das ist wieder der Unterschied zwischen dir und Sarah Wagenknecht. Du hängst einfach viel zu sehr an Fakten.
Ping-Pong.
So, wir kommen jetzt zu was ganz Privatem.
Achtung.
Was wirklich, sagen wir mal, wie hast du gestern den Geburtstag deines Bundeskanzlers gefeiert?
Ich habe eine professionelle Zahnreinigung bei mir durchführen lassen. Das war ja meine Hommage an
Friedrich
Merz.
Einfach um ihm zu zeigen, dass du noch einen Termin beim Zahnarzt bekommst.
Genau, gut.
Als weißer deutscher Junge.
Erstens
du
das.
Du bekommst, ja.
Erstens das. Und zweitens, jetzt antworte ich kabarettistisch, damit ich auch in Zukunft Zähne zeigen kann. Ja, oh, mein Freund. Oh. Ja?
Also, aber wie hast du denn jetzt den Geburtstag deines Bundeskanzlers erlebt?
Ich hab's am Rande mitbekommen, aber es ist ja sogar ein Runder gewesen,
doch,
ne?
Entschuldigung, das ist doch keiner. Ich hab's am Rande mitbekommen. Unser Bundespascha.
Ja, hat dich das bewegt?
Ist 70, ja, total. Unser Bundeskanzler ist 70 geworden und die Frage ist ja, wer ist noch 70? Das habe ich heute Morgen mal schnell nachgeguckt. Wer ist denn dieses Jahr noch 70 geworden? Und da, mein Lieber, fallen dir nämlich dann die Weisheitszähne, die frisch blanchierten, nee, nicht blanchierten, wie nennt man das?
Blondiert, die frisch blondierten.
Auch nicht blondiert, na, dieses, wenn man die Zähne...
Ach so, du meinst die, die Geweißten, die frisch Geweißte, die frisch geweißte Raffel.
Siehste, und wir sind noch nicht 70 und haben jetzt schon Wortfindungsstörungen. Und ich habe geguckt, wer ist noch 70 geworden und weiß, wer auch dieses Jahr noch
Bleaching,
70 geworden
Bleaching,
ist.
Bleaching, eben ist mir eingefallen das Wort.
Bleaching, genau.
Die frisch
Bleaching.
Gebleachten, ja.
So, jetzt aber eins nach dem anderen. Weißt du, wer noch 70 geworden ist?
Nee.
Heintje.
Mama. Aber lustig auch, dass Heintje und Merz 70 geworden sind.
Und Mr. Bean.
Und Mr. Bean, das passt schon wieder eher dazu. Aber Heintje hat ja Mama gesungen. Da liegt ja schon wieder diese Referenz zu Mutti Merkel verborgen, die ja letzten Endes sich mit Merz nie so richtig gut verstanden hat.
Das ist mir einfach viel zu weit hergeholt. Also du versuchst schon wieder eine Intellektualität aufzubauen, der du dann auf Strecke doch eh nicht gewachsen bist. Also lass uns doch einfach bei den einfachen Dingern bleiben. Also Merz hatte Geburtstag, und wir hören jetzt mal ganz kurz, was die bei der Welt, bei Welt TV, über seine Geschenke gesagt haben.
Und seine Fraktion im Bundestag hat ihn mit Applaus und Ständchen empfangen. Es gab Glückwünsche, relativ schlichte Geschenke, einen Blumenstrauß und Krawatten. Die Krawatten, ist mir aufgefallen, die waren nicht mal eingepackt. Nur hätte man sich machen können, oder?
Der Gedanke zählt, ja.
So.
Das ist ja sensationell. Haben sie mal einfach ein paar Krawatten in die Hand gedrückt.
Hier, kannst du immer brauchen.
Nicht mal verpackt, ja.
Nee, die hatten und sie jetzt noch daheim.
Das uncharmante Gequatsche von Jens Spahn zur Geschenkübergabe hören wir uns jetzt auch nochmal an.
Die Krawattenhersteller sagen, seitdem du Bundeskanzler bist, gibt es eine erhöhte Nachfrage nach Krawatten mit Motiv. Und deswegen haben wir gesagt, gibt es heute zu Beginn der Fraktionssitzung nochmal drei neue. Manche würden sagen, damit du immer deine Fraktion am Hals hast. Wir jedenfalls wünschen dir auch da alles Gute von uns. Ein paar neue Krawatten. Herzlichen Glückwunsch.
Aber Boel, das muss ich jetzt mal ganz kurz fragen. Was für Motive hat denn Friedrich Merz auf seinen Krawatten?
Na, permanent.
Den tasmanischen Teufel oder was? Was
hat
er da drauf?
Nein, aber er hat so kleine Flugzeuge. Das hat er doch auch mal erzählt, dass er bei irgendeiner Besprechung hat er doch auch irgendein Symbol drauf gehabt, was man hätte doppeldeutig. Da ist er, das ist, entschuldige mal, im Gegensatz zu dir ist Friedrich Merz einfach der Meister des geschwungenen Floretts.
Das heißt, es ist kein Motiv in dem Sinne, sondern es ist ein Muster, wo irgendwelche Dinge zu erkennen sind.
Bist du heute mit dem Korinthenkacker-Fahrrad reingefahren, naja, oder was?
Für mich sind Motivkrawatten so diese hässlichen, die man in den 90ern hatten, wo so Disney-Motive drauf waren. Weißt du, so riesige Donald Ducks und sowas. Das hätte ich jetzt bei Merz noch nicht gesehen. Fände ich aber mal ganz lustig.
Merz ist kein Krankenhaus-Clown. Also.
Dann hat er die Fraktion am Hals. Ist kein schlechter Gag von Jens Spahn.
Ja, aber er hat ihm da so völlig teilnahmslos diese unverpackte Krawattenpackung in die Hand gedrückt. Ich habe mir das dann nochmal angeguckt. Und Friedrich hat sich wirklich einfach gefreut, auch wie sich so ein 70-jähriger Opa über ein paar Socken freut.
Aber nur mal unter uns, du bist ja großer Knicke-Spezialist. Jeder, der dich kennt, weiß, also die Höflichkeit hast du ja gepachtet. Absolut. Und du weißt, was einfach Phase ist in dieser Hinsicht. Ja. Unverpackte Geschenke. Also ich meine, der Unverpacktladen hat ja durchaus im Stadtbild mittlerweile seine Berechtigung, um mal diesen Begriff noch reinzuwerfen. Aber unverpackte Geschenke ist doch sehr uncharmant.
Na, also wenn es die Grünen wären, hätte ich gesagt, okay, sie wollen Müll sparen.
Aber bei der Union, warum verschenken die das sind doch so Traditionalisten. Warum verschenken die unverpackte Geschenke? Das passt doch gar nicht.
Weil wahrscheinlich Viertelstunde vor der Fraktionssitzung der WhatsApp-Kanal wahrscheinlich zu glühen begonnen hat. Der Alte hat heute Geburtstag. Wir brauchen was. Und dann hatte wahrscheinlich noch irgendjemand von irgendeinem Krawattenhersteller so eine Probepackung in der Schublade liegen. Und dann haben sie die dem Opa Merz die hingegeben.
Nee, weißt du was? Das war Beweismittelvernichtung. Jens Spahn, der in seinem Büro wohnt, hat vermutlich noch Werbegeschenke von den Maskendeals. Krawattenwerbegeschenke in der Schublade gehabt. Und die hat er jetzt beim Friedrich Merz beim Geburtstag verklappt. Auch in völliger Eile, deswegen unverpackt. Wir haben es rausgekriegt. Ihr habt es bei uns zuerst gehört. Das ist Beweismittelvernichtung in Sachen Maskendeals. So ist das nämlich passiert. Ja. Gut, jetzt muss man sagen, Friedrich Merz hat mit 70 das Berufsleben ja schon weitgehend hinter sich. Ja. So zumindest.
So wie wir beide auch.
Aber so zumindest bei Friedrich Merz die Hoffnung, dass er jetzt nicht mehr 20 Jahre weitermacht. Andere haben das Berufsleben offenbar noch vor sich. Christian Lindner zum Beispiel. Der hast du es mitbekommen? Hat jetzt gepostet.
Der ist jetzt Gebrauchtwagenhändler.
Ja, Moment. An der Stelle, es ist ein ehrbarer Beruf. Wir möchten nicht alle Gebrauchtwagenhändlerinnen und Händler jetzt hier vor den Bus werfen.
Nein. Ja, aber selbstverständlich möchten wir das.
Nein.
Entschuldigung, es gibt doch nichts Unseriöseres als Gebrauchtwagenhändler.
Ich glaube, man möchte mich hier an dieser Stelle ausdrücklich.
Ja, komm, legst du noch 200 € drauf, dann mach ich dir noch neue Reifen dran.
Und dann hoffen wir, dass die Bremsen bis zum TÜV halten. Durch, durch, durch.
Ich distanziere mich in aller Deutlichkeit. Liebe Gebrauchtwagenhändler.
Ich hab dir hinten in den Renault Clio, hab ich dir noch eine tote Katze reingelegt. Kannst du so mitnehmen.
Christian Lindner ist doch jetzt genau da gelandet, wo er hingehört.
Ja, aber er hat's ja, das ist ja das Lustige bei ihm, man hat ja gedacht, wunders, was jetzt kommt. Er hat ja auch auf Instagram immer so eine Erwartungshaltung aufgebaut. Achtung, Freunde, die neu gewonnene Freiheit, die ich jetzt hier habe, diese neu gewonnene Freiheit, die wird demnächst gefüllt.
Und was glaubst du, wie denen das wurmt, dass die Annalena in New York UN-Völkerrecht machen darf und er jetzt im Osten Gebrauchtwagen verkaufen muss?
Ja, er hat ja das psychologische direkt mitgeliefert in seinem langen Text, den er geschrieben hat, unter dieses Foto, wo er da zu sehen ist. Er ist jetzt stellvertretender Vorsitzender, muss man übrigens dazu sagen, die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben.
Vorstandsvorsitzender.
Was habe ich gesagt?
Stellvertretender Vorsitzender. Es ist keine Partei. Die verkaufen nur Autos. Keine Sorgen, Tobi.
Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Autoland AG, die hauptsächlich, wie er selbst geschrieben hat, in Ostdeutschland unterwegs ist, aber demnächst für Gesamtdeutschland auch am Start sein wird. Und da hat Lindner Folgendes geschrieben. Für mich ist individuelle Mobilität eine Frage der Freiheit. Deshalb darf das Auto nicht zum Luxusgut für wenige werden, sondern muss für viele Menschen bezahlbar bleiben. Das ist die Mission von Autoland und meine. Es gilt also, Achtung Philipp, und jetzt kommt's, Auto statt Hedgefonds, Sandersdorf, Brenner statt New York.
Ja, und ich sag dir was, wenn du jetzt in dem Text das Wort Auto durch Schuldenbremse ersetzt, hast du einen ganz klassischen Lindner, den er 3 Jahre auch in der Bundespressekonferenz abgesondert hat.
Ja, aber das, jetzt schiebst du das schon wieder so weg. Denk doch mal bitte drüber nach. Wir haben es hier zu tun mit Christian Lindner,
ja,
der dafür eintritt. Das ist ja fast so eine linke Idee, dass Autos für alle bezahlbar sein müssen. Das passt das? Das ist ja wirklich, der ist ja mittlerweile linksradikal. Der ist ja kurz vorm Kommunismus. Das ist ja Autokommunismus, den er da fast schon predigt.
Ich würde mal sagen, der ist bei dem entsprechender Bezahlung haltungsadaptiv.
Haltung, ist das sowas, was du auch beim Auto mitbestellen kannst als Zubehör?
Nein.
Die Haltungsadaption?
Ja, absolut.
Zitat.
So, und weißt du, wer ich glaube, dass er seinen nächsten Geburtstag nicht erlebt?
Das ist eine schöne Einleitung. Nee, sag's mir.
Die SPD.
Ja, das kann sein.
Sag mal,
ja,
ich mache mir da wirklich Sorgen um den Zustand der SPD.
Ja, man fragt sich, was ist dieser Zustand überhaupt? Also in welchem Aggregatzustand befinden sich die Sozialdemokraten?
Wie würdest du den beschreiben?
Irgendwo zwischen flüssig und gasförmig. Aber sie entfleuchen uns zunehmend.
Das waren mir jetzt deutlich zu viel Darmmetaphern für die SPD.
Ja, ich spiele demnächst in Pforzheim, was soll ich sagen?
Ich mache mir wirklich Sorgen um diesen Verein und mein Eindruck ist, Klingbeil ist ja damals angetreten und hat gesagt, jetzt neue personelle Aufstellungen und jetzt geht's nach vorne mit der SPD und so. Dann ist Esken verschwunden, so auch Hubertus Heil, all die Leute sind aus der ersten Reihe, die quasi auch bei der Ampel noch Gesicht gezeigt haben, waren dann plötzlich so weg und jetzt ist die SPD eigentlich bis auf Bärbel Baas komplett gesichtslos, oder nicht? Und ich sag mal, wir hören jetzt einmal, wie Lars Klingbeil die Zukunft und die Aufgabe der SPD in dieser Koalition sieht.
Verantwortung heißt für uns, Brücken zu bauen, aufeinander zuzugehen und das über Parteigrenzen hinweg.
Oh Gott, das ist doch aus dem Baukasten der politischen Rede sind das wieder irgendwelche Wortfetzen rausgeklaubt und zusammengekloppt. Das ist doch nix. Das ist doch verbal und inhaltlich und politisch schon gar nix.
Na, er sagt, wir müssen Kompromisse finden. Das ist seine Verantwortung und seine Aufgabe. Wir müssen Kompromisse finden.
Ja, aber ist das wirklich die Aufgabe der Sozialdemokratie?
Immer das wäre jetzt die Frage dieses Teils heute. Also, wo bewegt sich gerade die SPD? Wie bewegt sie sich? Und ich habe jetzt die Tage dann in der Zeitung gelesen, dass Klingbeil jetzt zum Beispiel auch ein Mitgliederbegehren kritisiert innerhalb der SPD, das sich gegen die Bürgergeldreform wendet. Das heißt, der ist jetzt im Prinzip schon auch so ein bisschen genervt von seinen eigenen Genossen. Er, finde ich, taucht in dieser Regierung eigentlich nur als ein unscheinbarer Sitznachbar von Friedrich Merz auf. Und während die CDU permanent ihre Knaller immer wieder in die Öffentlichkeit postet und auch ganz klar macht, so machen wir es jetzt und jetzt kommt die harte Politik und wir ziehen das alles durch, ist er daneben die Mehrheitsabsicherung der CDU im Deutschen Bundestag.
Ja, diese mangelnde Lautstärke der SPD ist schon erschreckend, denn es mangelt ja nicht an Themen, derer sich die Sozialdemokratie annehmen könnte. Ob das jetzt die Bürgergelddebatte ist. Deswegen, früher hätte ein Lars Klingbeil möglicherweise auch so ein Mitgliedervotum oder zumindest den Widerstand der SPD-Basis vielleicht umarmt und gesagt, das ist doch toll zu sehen, dass in der SPD noch Debatten geführt werden. Das wäre doch die Schablone gewesen, die Sprachschablone, die man sich gewünscht hätte. Dass er das kritisiert, diese Uneinigkeit, sondern dass er sagt, ja, so sind wir in der SPD, wir streiten um die Themen.
Zu den Sprachschablonen kommen wir gleich noch, weil die halte ich auch für relativ unbrauchbar. Für mich stellt sich einfach nur die Frage, wenn ich in einer Koalition bin, dann muss ich doch als sozialdemokratische Partei in irgendeiner Form auch soziale Politik machen, zumindest in irgendeiner Form noch für die Werte stehen, mit denen ich ja auch vor allen Dingen sehr lautstark in den Wahlkampf gegangen bin. Und die einzige Stimme, die ich im Moment in der SPD noch so ein bisschen höre, ist die von Philipp Thürmer, das ist der Juso-Vorsitzende, der übrigens, das habe ich heute auch rausgefunden, mit vollem Namen heißt Philipp Gangolf Balthasar Thürmer.
Oh, mit so einem Namen bist du eigentlich prädestiniert, den nächsten großen deutschen Roman zu schreiben.
Und wir hören mal, was er sagt.
Deswegen braucht es jetzt einen klaren Kurs in Sozialstaatsfragen, in Rentenfragen, in Fragen der Vermögensverteilung, damit man eben klar erkennt, die Sozialdemokratie, die geht nicht unter in dieser Koalition, sondern die zeigt ganz klar, wo für uns der Fokus unserer Politik liegt.
Ja, sieh mal da, die Jugend spricht Wahres aus.
Allerdings habe ich bei Philipp Thürmer auch immer so eine Text-Instagram-Schere im Kopf.
Jetzt bin ich gespannt, warum?
Naja, wenn man das jetzt reden hört, dann hat man das Gefühl, Mensch, da steht ein Genosse. Und dann sieht man aber auf Instagram irgendwelche Italien-Urlaubsfotos, wo man denkt...
Moment, aber das passt doch wunderbar zur Sozialdemokratie.
Ja, genau, aber eben auf so eine ganz unangenehme Art und Weise. Aber lass uns zurückkommen auf das, was er gesagt hat. Also, ich würde sagen, das ist eine ganz klassische sozialdemokratische Herangehensweise an Politik, oder?
Und es ist verhältnismäßig simpel.
So.
Also das, was er sagt, ist jetzt nicht schwer zu verstehen, nicht schwer nachzuvollziehen und eine politische Strategie, die man ganz bequem verfolgen könnte, wenn man es denn wollte.
Und was ist denn jetzt für dich an der Stelle die Aufgabe der SPD in dieser Koalition?
Na, die Aufgabe der SPD in der Koalition ist, das da reinzubringen, was die Union nicht bieten kann, und zwar das Gefühl für die arbeitende Bevölkerung, für Arbeitnehmer, für die Malocher, also sich wieder besinnen auf das Kernklientel einer sozialdemokratischen Partei und da zu sein für soziale Themen. Also was im Namen drinsteckt, was die Union gerne ab und an mal hinten runterfallen lässt. Da zu sein für die kleinen Leute, in Anführungszeichen. Das klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen platt, aber ich glaube, Retro-SPD, das wäre das Gebot der Stunde.
Und für die Union wäre das ja in der Koalition auch das perfekte Ventil für all die Sachen, die sie zwar politisch unterstützen, aber aufgrund der Ranschmeißerei an die AfD im Moment vielleicht so nicht formulieren können.
Es wäre eigentlich eine Good Cop, Bad Cop Situation vom Feinsten. Die
aber nichts von dem passiert. Und dann stellt sich aber doch eine ganz erschreckende Frage. Wofür brauchen wir noch die SPD?
Und alleine, dass du mich jetzt hier schwer atmen hörst, zeigt, so einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Also nein, anders. Sie ist eigentlich super simpel zu beantworten. Genau für diese Themen bräuchten wir die SPD. Nur wenn sie das selber nicht erkennt, und das tut sie ja offenbar nicht, dann wird so eine Partei irgendwann obsolet.
So, und jetzt kommen wir zum Matthias Mirsch.
Ja.
Das ist der Fraktionsvorsitzende der SPD. Und jetzt kommen wir zu diesen Worthülsen. Und wie hast du sie vorhin genannt?
Die Wortschablonen.
Die Wortschablonen. Denn der war bei dem Entertainer, muss man inzwischen schon fast sagen, bei dem Entertainer Wulf Schmiese im ZDF zu Gast. Es war wirklich ein Happening. Es war wirklich alles unter dem Motto, zwei Ungelenke und keine Gedanken. Wir hören einfach erstmal den Einstieg.
Und bei uns jetzt der SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch, Vorsitzender der zweitgrößten Opposition im Deutschen Bundestag, wie manche schon scherzen. Herr Mirsch, wie kommen die da drauf?
Erstmal schönen guten Abend, Herr Schmiese. Ich weiß nicht, wie man da drauf kommt, denn bis jetzt war die SPD-Bundestagsfraktion immer ein verlässlicher Partner in dieser Koalition. Aber dass natürlich diskutiert wird und dass auch gestritten wird, gerade wenn CDU, CSU und SPD als ungleiche Partner, wir haben vor 6 Monaten bzw. vor 8 Monaten einen Wahlkampf geführt über zentrale Fragen, wo wir ganz unterschiedliche Auffassungen haben. Das gehört dazu, dass man diskutiert.
Ja, da war sie. Da war die Schablone, von der ich vorhin sprach. Richtig. Den Streit umarmen als Teil der Demokratie und vor allem auch der Sozialdemokratie.
Und er spricht von ungleichen Partnern und sagt, aber wir haben in der Koalition doch immer gestanden. Und das kann man ja jetzt auch mal mit einem ganz großen Fragezeichen versehen. Also spätestens beim Durchfallen im ersten Wahlgang vom Kanzler, von der Kanzlerwahl als Merz zum Kanzler, spätestens da stand ja schon mal die Frage im Raum, stehen bei der SPD wirklich alle geschlossen hinter diesem Kanzler? Wulf Schmiese. Was sagst du zu den Unterhaltungsfähigkeiten von Wolf Schmiese? Ich finde das toll, mit was für einer Leichtigkeit der inzwischen in seine Interviewstrecken reinschlittert.
Ja, also von der Stand-up-Perspektive, also als Stand-up-Comedian her, hat er eine krasse Delivery, wie man in der Branche sagt. Also er freut sich selber noch über die Pointe, die in der Redaktion über Stunden erdacht worden ist.
Und ich finde wirklich Schmiese und Mirsch. Das klingt doch eigentlich wie eine Sketchreihe von Loriot, oder? Und auch so, wie die beiden sich begrüßt haben da. Ja. Das hatte, finde ich, total was von Loriot.
Das war kurz vor, die Ente kommt mir nicht in die Wanne.
Richtig. Inhaltlich ist da nichts passiert. Aber der Unterhaltungswert war da.
Herr Dr. Schmiese.
Herr Müller-Lüdenscheid. Und diese Inhaltslehre in den Sprachschablonen, sowohl bei Klingbeil als auch bei Mirsch, versauen ein total den Bock auf SPD-Politik. Und es wird ja nicht besser. Wir hören jetzt von dem Kollegen Mirsch die Einschätzung, mit welchen Problemen die Koalition zu kämpfen hat.
Wir haben ein großes Problem augenblicklich mit der Kompromissfindung. Diese Zeiten leben augenblicklich von Polarisierung. Insofern haben die drei Koalitionspartner wirklich große Herausforderungen vor sich. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn wir gute Arbeit leisten, und ich sag mal, wir haben wirklich Dinge, für die ich jahrelang gekämpft habe, jetzt auf den Weg gebracht, beispielsweise das milliardenschwere Investitionsprogramm. Das müssen die Leute natürlich erst spüren. Wir haben am 6. November den Stahlgipfel, wo es um die Industriearbeitsplätze in Schlüsselpositionen geht. All damit müssen wir liefern. Ja, und dann bin ich mir sehr sicher, kann diese Koalition in unsicheren Zeiten durchaus Sicherheit geben.
Warum verliert die regierende SPD permanent auch an die AfD? Stadtbildäußerung war ja immer, die Union verliert an die AfD und so weiter. Ihre Partei fließt doch auch aus. Und da werden viele abgesaugt von der AfD. Was machen Sie da falsch?
Ja, ich glaube, das, was eben in dem einen Ortsverein zu spüren war, das ist der Schlüssel durchaus. Die Menschen müssen tatsächlich sehen, wir entscheiden auch, um ihr Leben besser zu machen vor Ort. Da haben wir,
verlieren Sie
nein,
an die AfD?
Das ist augenblicklich noch nicht richtig angekommen. Wir haben, wie gesagt, diese milliardenschweren Pakete erst auf
den Weg. Sagt die SPD, das Leben der Menschen muss besser werden. Das ist ja nicht originell.
Also es ist die Schuld der Bürgerinnen und Bürger. Die haben die Genialität der SPD noch nicht erkannt.
Aber was ich auch so spannend finde, ist, dass der Schmiese an der Stelle sagt, dass das Leben der Menschen besser werden muss. Das sagen sie seit 60 Jahren. Das ist ja nicht originell. Aber das ist doch der Kerngedanke der Sozialdemokratie. Wenn dieser Satz überhaupt keine Bedeutung mehr hat, dann müsste die SPD doch in ihren Grundfesten erschüttert dastehen und sagen, wir müssen gerade mal alles überdenken.
Ja, aber um etwas zu überdenken, musst du ja was spüren. Und wir haben eine Partei, die sich selbst nicht mehr spürt, die aber jetzt verlangt von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie gefälligst mal spüren sollen, was für gute Politik gemacht wird. Das ist das, was ich mitnehme aus diesem kurzen Schlagabtausch, der da gerade eben stattgefunden hat.
Und das ist doch ein Riesenproblem für eine Partei, wenn der Markenkern tutto completo weg ist.
Ja, die Frage ist er weg oder will man ihn gar nicht mehr zur Kenntnis nehmen? Das ist doch die Frage, die man
stellen
muss.
Dann wäre die Frage, warum will man ihn nicht zur Kenntnis nehmen? Weil man unbedingt in der Regierung bleiben will? Weil man verhindern will, dass die AfD an die Macht? Also was ist an der Stelle dann noch die Motivation? Und wenn es denn, wie du insinuierst, wirklich eine Motivation gibt, wäre es dann nicht sinnvoll, diese Motivation auch mal laut zu benennen, damit die Leute in irgendeiner Form dem auch noch folgen können? Denn das Problem ist ja, dass man der SPD einfach inhaltlich überhaupt nicht mehr folgen kann.
Also, ich versuche mich in die Lage zu versetzen von, sagen wir mal, Lars Klingbeil. Und es ist natürlich nicht einfach, sich heute auf dem politischen Parkett zu bewegen. Welche Strategie, welche Richtung schlägt man ein? Weil natürlich so schnell direkt auch spürbar ist, wenn etwas eben nicht funktioniert. Und die SPD hat, glaube ich, Angst. Das ist Hasenfüßigkeit. In welche Richtung gehe ich? Wie positioniere ich mich? Bin ich jetzt irgendwie kratzbürstig dem Koalitionspartner gegenüber und stehe dann so da, als würde ich regieren unmöglich machen? Oder bin ich irgendwie ruhig und zeige, dass ich kompromissbereit bin und dabei helfe, eine smoothe Regierungsarbeit zu betreiben? Das sind ja so die zwei Strategien, die man gehen kann. Oder, und das würde ich vorschlagen, man sagt einfach, das sind unsere Überzeugungen, dafür steht die SPD und das möchten wir in einem möglichst hohen Prozentsatz in die Regierungsarbeit einbringen. Das wäre nachvollziehbar und verständlich. Und wenn wir dabei unbequem sind, dann tut uns das leid. Aber es ist eine Koalition hier mit uns, mit der SPD. Und deswegen muss der Koalitionspartner damit leben, dass wir bei diesen und jenen Punkten einfach so klar sind, wie wir sind. Und das wird nicht gemacht. Man ist, glaube ich, gerade froh, wenn man nicht im Fokus steht. Und jetzt könnte man, das alles funktioniert ja vielleicht noch, diese Hasenfüßigkeit, wenn das Regieren funktionieren würde, wenn diese Koalition aus SPD und Union leise und gut und schnell arbeiten würde. Aber das kracht ja an allen Ecken und Enden. Also ist diese Zurückhaltung gepaart mit Unvermögen natürlich ganz schlecht für so eine Partei wie die SPD.
Mein Eindruck ist gerade hat der letzte Sozialdemokrat von Deutschland gesprochen. Es gibt aber noch einen bei dir in der SPD, das ist der Kollege Thürmer und der hat auch noch was Kluges.
Na, die Union muss ja auch irgendwann einsehen, dass wir echte Reformen brauchen. Und zwar Reformen, die zu mehr Gerechtigkeit für alle führen, anstatt dass sie dieses Land noch ungleicher machen.
Auch das jetzt nichts Ungewöhnliches.
Nee, aber so einfach und so wahr.
Ja.
Aber warum kommt es dann wieder vom Juso-Vorsitzenden, der seine Sommerurlaube irgendwie in Italien verbringt mit Lederschuhen?
Italien ist ja nicht die Karibik.
Ja, also aber also das ich finde da schon manchmal wirklich die Textbildschere an manchen Stellen, wo ich mir denke, du kannst ja im Urlaub hinfahren, wo du willst, ist mir ja am Ende des Tages auch wurscht. Aber muss ich das öffentlich zelebrieren und damit den Leuten ja im Prinzip genau die Argumente auch noch liefern, die sie brauchen, um von den Luxussozen zu quatschen?
Also du willst, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, dass der Juso, der gemeine Juso in seinem Urlaub in die Grube runterfährt und unter Tage arbeitet?
Nein, aber mach's doch wie Kevin Kühnert, zu Fuß durch die Alpen. Das ist doch was, wo ich sage, da spüre ich noch die sozialdemokratische Selbstkasteiung, aber doch nicht in Lederslippern durch Venedig.
Ja, vielleicht kommt der Kühnert ja irgendwann mal mit dem Elefant über die Alpen. Das könnte ja auch sein.
Ja gut, das ist die FDP dann.
Ach so.
Beziehungsweise, nee, die machen es mit dem Maybach. Aber zurück zur SPD.
Ja.
Der Zustand der SPD ist bedenklich. Die Umfragewerte sinken immer mehr. Gibt es für die SPD einen Ausweg aus dieser Situation? Würde es funktionieren, wenn Lars Klingbeil über die nächsten 3-4 Monate anfangen würde, sozialdemokratische Punkte wieder mehr in den Vordergrund zu stellen? Würde das dieser Partei noch helfen oder ist sie letztendlich als Miniaturpartner der CDU eigentlich jetzt schon ähnlich abzuschreiben wie die FDP?
Was Lars Klingbeil gebrauchen könnte, wäre vielleicht eine Art Coaching, um Selbstbewusstsein wieder zu gewinnen. eine Haltung und ein Gefühl für die eigene Haltung, und das vermisse ich, dann kommt das von ganz alleine. Dann ist es nicht so forciert. Wenn der sich jetzt wieder hinsetzt und einfach so Talking Points, so sozialdemokratische Talking Points raushaut, bringt das ja auch nichts. Das muss ein geschlossenes Bild sein. Man muss glauben, der Klingbeil, das, was der sagt, das glaubt der, dahinter steht der. Da geht er auch mal das Risiko ein, dass es Streit gibt.
Ja, aber Entschuldigung, weil das, was du ihm ja gerade unterstellst, ist, dass er im Prinzip überhaupt kein Sozialdemokrat mehr ist.
Ich glaube, in den dunkelsten Stunden des Lebens von Lars Klingbeil sitzt er abends bei einem Rotwein in der Küche und sinniert darüber, ob er noch in der richtigen Partei ist. Nein, oder ob er überhaupt noch in der Politik was machen möchte. Das ist das Gefühl, was ich habe, dass der auch gar nicht mehr so richtig Lust hat. Vielleicht unterstelle ich ihm da jetzt was. Aber jemand, der Enthusiasmus hat für seine Sache, für seine politischen Überzeugungen, ich glaube, der agiert anders.
Aber dann kann man an der Stelle den Sozen ja eigentlich nur noch den Titel ihrer eigenen Parteizeitschrift ans Herz legen. Vorwärts.
Manöverkritik.
Wir haben eine Speakpipe bekommen, eine Sprachnachricht. Uhuhu. Uhuhu. Yay! Und zwar geht es da um Kritik an meinem Podcast-Partner, Philipp Simon. Ja, nein. Ja, der Frank hat uns das hier auf den Anrufbeantworter gesprochen.
Hallo ihr Lieben, hier ist der Frank aus Schlössheim. Ich liebe eure Sendung, eure Analyse und vor allem euren Humor. Allerdings muss ich sagen, als gebürtiger Saarländer muss ich dem Philipp vorwerfen, dass er eine Todsünde begangen hat. Er hat doch tatsächlich Saarlouis gesagt, und das ist ja grundfalsch. Das heißt natürlich Saarlouis, weil von Louis XIV, dessen Baumeister Bonbon erbaute Festungsstadt im schönen Saarland. Also bitte, nie mehr Saarlouis, nur Saarlouis.
Hörst es?
Ja.
Endlich wirst du mal zurechtgewiesen für deine verbalen Entgleisungen ständig.
Und ich nehme es an. Ich sage in Zukunft nur noch Saarlouis de Funès.
Ja, also lieber Frank, vielen Dank. Wenn ihr das auch so machen wollt wie der Frank und uns einfach direkt ins Gesicht sagen möchtet, was ihr von uns haltet, dann könnt ihr das gerne tun auf www.speakpipe.com/ggl. Da könnt ihr eine Sprachnachricht hinterlassen und landet dann so ähnlich wie Frank eben vielleicht auch hier bei uns in der Sendung.
Oder ihr schickt uns eine E-Mail unter hallo@grundlosgutelaune.de. Übrigens, ich bin ein großer Freund der Saarländer, denn ich bin natürlich auch ein Riesenfan des Schwenkgrills.
Ich habe kurz Panik gehabt, dass du sagst, ein großer Fan von Oscar Lafontaine.
Nein, ich bin ein Riesenfan des Schwenkgrills. Der Saarländer hat den Schwenkgrill.
Ja, also bevor du eben ins Volkstümliche abgedriftet bist, warst du bei E-Mails.
Ja.
Ja, die kann man uns auch schicken, und das hat der Thomas hat das getan.
Ja.
Und Thomas hat geschrieben, auch heute Nacht haben wir die neue Folge gleich wieder im Hintergrund gehört. Wir schätzen die Analysen zur Politik sehr. Gerade die Aussagen zu Cem Özdemir in der letzten Folge, wer sie nochmal nachhören möchte, wir können das euch nur wärmstens ans Herz legen. Gerade die Aussagen zu Cem Özdemir in dieser Folge fanden wir absolut zutreffend. Eine konstruktive Kritik. Wir würden uns wünschen, dass nicht nur auf einen Talkshow-Auftritt Bezug genommen wird, das ist zu knapp. Ein Fehltritt dabei kann jedem einmal passieren. Also das ist die Kritik, ich verstehe den Punkt. Natürlich sind Zitate immer ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen, aber wir versuchen es dann ja auch immer auszuführen, warum wir bestimmte Aussagen.
Ja, jetzt aber jetzt mach du hier mal nicht wieder einen auf Amnesty International. Also wir haben es mit Berufspolitikern zu tun, und bei Cem Özdemir geht es ja auch nicht um einen Fehltritt in einer Talkshow, sondern um das Vergessen sämtlicher grünen Grundpositionen, um in Bavü Ministerpräsident werden zu können. Und in diesem Podcast sind wir meines Erachtens sowieso viel zu oft mit CDU, SPD beschäftigt und eigentlich auch viel zu wenig ein bisschen mit der Opposition, gerade mit den Grünen, auch die Linke kann man sich mal öfters anschauen, denn auch die könnten ja im Moment deutlich mehr leisten als passiert.
Ja, und im Falle von Cem Özdemir, das war ja nicht ein einzelner Fehltritt, sondern das war ja ein Muster.
Ja, es hatte ja schon kohlartige Dimensionen, an was er sich nicht mehr erinnern konnte.
Aber lieber Philipp, es kam an dieser Cem Özdemir-Passage kam Kritik auch über... Ich glaube, auf Spotify kann man ja Kommentare schreiben, und da hat ein anonymer User geschrieben, die Analyse in Anführungszeichen von Herrn Özdemir ignoriert leider den Fakt, dass er nun Landespolitiker ist, nicht Bundespolitiker. Insofern sollte bei ihm Baden-Württemberg logischerweise Priorität 1 sein. Ich empfehle, die Formulierung von Frau Miosga nochmals nachzuhören. Keinesfalls bezieht sie sich bei ihren Fragen stets explizit auf Bundespolitik. Habt ihr bei all der Dreherei etwa das Grünen-Bashing für euch entdeckt? Das wäre schade. Wir bleiben gespannt.
Ja, also kann ich nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Meines Erachtens gibt es im Moment extrem viel auch an den Grünen zu kritisieren. Ich finde auch, dass wir das eigentlich in diesem Podcast noch viel zu selten machen. Und grundsätzlich gilt bei uns natürlich auch, es ist alles kritikwürdig. Was heißt Grünen-Bashing? Also dann wäre es ja, was wir gerade mit Merz gemacht haben beziehungsweise was wir gerade mit der SPD gemacht haben, wäre dann ja auch ein SPD-Bashing und so. Also entweder ist
das
alles Bashing.
Das finde ich aber auch.
Entweder ist das alles Bashing, was wir machen, oder aber es entspricht quasi unserer Berufsbeschreibung, uns kritisch mit all dem auseinanderzusetzen, was da über den Flur kriecht.
Ja, Bashing ist ja nicht nur ein Vorort von München, sondern am Ende auch irgendwie unsere Aufgabe, die wir als Satiriker haben. Die Zuspitzung. Er schüttelt den Kopf.
Man kriegt den Tobi aus dem Kölner Karneval, aber man kriegt den Kölner Karneval, sag ich schon.
Das ist
man
eine
kriegt
Frechheit.
Man kriegt den Tobi vielleicht aus dem Mainzer Karneval raus, aber man kriegt den Mainzer Karneval nicht aus dem Tobi raus, oder? Es macht ja noch weniger Sinn, wenn ich es wiederhole. Das müssen wir schneiden.
Nee, das bleibt eiskalt drin. Die Leute sollen schon teilhaben an deinem Unvermögen hier.
Also aber nochmal zurück zu dem Bashing-Vorwurf.
Ja.
Ich habe das absolut nicht als Bashing empfunden, sondern mir ist beim Sehen einer Talkshow aufgefallen, dass da ein Grünpolitiker, der jahrelang Bundespolitik gemacht hat und die Grundstandpunkte der Grünen immer nach außen vertreten hat, so tut, als ob er jetzt in Baden-Württemberg mit all diesen grünen Werten nicht mehr wirklich was zu tun hätte. Und das ist, sagen wir gelinde gesagt, schwierig.
Und gerade auch wenn einem grüne Themen wichtig sind, sowas wie Klimapolitik und so, ist das doch auch immer Material für Satire und eben auch Kabarett. Philipp, das ist jetzt dein Stichwort.
Apropos, ja. Der Tobi ist die Tage auch live unterwegs und wenn man das mal live sehen will, kann man das am 14.11. in Karlsruhe im tollen Tollhaus mit deinem Programm Real or Fake.
Real Fake. Einfach nur Real Fake.
Real Fake.
Ja.
Und am 17.11. in Düsseldorf im Komödchen.
Danke, dass du da so breitwillig darauf hinweist. Wenn man da hinkommen möchte, www.tobiasmann.de, dort kann man alle Infos für Tickets bekommen und man findet dort auch Informationen über die Tickets für unsere Live-Show Grundlos Gute Laune Live-Podcast. Da sind wir am 18.01. in Oberhausen, am 5.03. in Bonn und am 5.06. in Krefeld. Man kann nur sagen, auf, es ist bald Weihnachten. So ein Ticket für den Live-Podcast ist ganz bestimmt auch sehr schön unterm Weihnachtsbaum, dann aber bitte verpackt.
Zitatort.
Lieber Philipp, ich möchte mich mit dir zusammen jetzt einem politischen Thriller widmen.
Oh.
Und ich sag dir vorweg, ich brauche deine Hilfe, um den Plot zu verstehen, zu verstehen, was genau da passiert.
Ja.
Es gibt für diesen politischen Thriller übrigens auch einen Trailer.
Von den Machern der Stadtbilddebatte kommt jetzt der neue Kommunikationsthriller. Die Wadefuhl-Situation.
Demnächst im Kino. Ja.
Wadefuhl-Situation. Ja, sehr schön.
Bevor wir aber tatsächlich zu Johann Wadefuhl, unserem Außenminister, kommen und was er da gemacht hat, um ein Beben in der Union auszulösen, müssen wir natürlich ein Stück weit vorher anfangen. Die Union ist allgemein in unruhiges Fahrwasser gekommen und Ausgangspunkt war die Stadtbilddebatte, die Friedrich Merz angestoßen hat, also wo er dreimal angesetzt hat, um einmal zu erklären, was er eigentlich gemeint hat, dann am Ende es damit aber auch nicht wirklich besser gemacht hat. Und zu diesem Thema war Carsten Linnemann zu Gast bei Bericht aus Berlin und da hat er Folgendes gesagt.
Ich habe mich nur geärgert, dass wir zwei Wochen über so ein Thema reden. Mein Gott, wir haben ja andere Probleme in Deutschland. Wir haben ein Kernproblem, dass irgendjemand was sagt, jeder weiß, wie er es gemeint hat und dann geht es nur noch darum, was kann man da falsch reininterpretieren. Es geht nicht mehr darum, was man sagt, wie man es meint, sondern was kann man im schlimmsten Fall daraus machen.
Das ist eine Analyse von Lindemann, die sich bezogen hat auf diese Interpretationen, die gemacht worden sind in Richtung Friedrich Merz. Was meint er mit dem Stadtbild? Philipp, korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch sehe. Aber man muss doch zunächst mal den Sprecher kritisieren, der einen Satz sagt, der so viel Raum für Interpretationen lässt, wie das Merz vor allem in seiner ersten Formulierung mit dem Stadtbild gemacht hat. Oder? Also ich meine, da kannst du doch jetzt den Rezipienten, die dann versuchen, da eine Exegese zu betreiben, nicht vorwerfen, dass sie versuchen, das irgendwie einzuordnen.
Ja, aber Merz hat ja gar keinen Raum für Interpretation gelassen. Also das wissen wir quasi spätestens seit seinem Bundespascha und Sozialtouristen und Termin beim Zahnarzttermin, wissen wir doch ganz genau, wen er meint. Den Ausländer an sich.
Leider Gottes hat sich das dann ja auch hinterher in den Klarstellungen dann deutlich gemacht, dass er ja genau das meinte. Ja, er hat ja zwei Anläufe weiter dann noch gebraucht. Einmal, wo er sagte, fragen Sie mal Ihre Töchter. Und das dritte, wo er dann vom Blatt abgelesen aus der Schreibstube Lindemann seine Selbstinterpretation verlesen hat.
Aber da sehen wir ja inzwischen auch eine Veränderung in der Politik, dass ein Generalsekretär die Sachen gar nicht mehr versucht einzufangen oder klarzustellen, sondern den Spieß umdreht. Wir erleben die Prinzipien der amerikanischen Populisten inzwischen bei der CDU.
Du meinst, weil Lindemann jetzt den Menschen vorwirft, wie können sie denn so bösartig den Merz da verstehen?
Ja, genau. Er dreht den Spieß ja um.
Ja, Lindemann beklagt also, ja, die da draußen alle, die machen diese bösen Dinge, drehen den Menschen die Worte im Mund rum und sagt damit natürlich auch, das würden sie innerhalb der Union natürlich niemals machen.
Nein.
Das würden die nie machen. Nein. Spoiler-Alarm, natürlich machen sie es. Parteiintern mit ihrem CDU-Außenminister Johann Wadephul. Zynisch formuliert könnte man sagen, er war Hauptperson einer weiteren Stadtbilddebatte, in der es nicht um das Stadtbild von Städten in Deutschland ging, sondern in Syrien. Konkret Damaskus, noch konkreter dem Vorort Harasta. Da stand Johann Wadephul und hat gesehen, wie krass das Ausmaß der Zerstörung dort vor Ort ist. Er ist also mit der Realität konfrontiert worden und, wie das häufig bei Unionspolitikern der Fall ist, wenn sie mit der Realität konfrontiert sind, erschrecken sie. Und unter dem Eindruck der drastischen Zerstörung in Syrien sagte Wadephul in Bezug zu den geflüchteten Syrerinnen und Syrern hier in Deutschland Folgendes.
Kurzfristig können sie nicht zurückkehren. Ein dermaßen großes Ausmaß an Zerstörung habe ich persönlich noch nicht gesehen, habe ich mir auch nicht vorstellen können. Hier können wirklich kaum Menschen richtig würdig leben.
Und sagt danach noch das hier.
Wir haben natürlich immer gehört, dass Assads Luftwaffe, aber auch die russische Luftwaffe hier Angriffe geflogen hat. Aber die Folgen dieser Flächenbombardements erinnern einen an die Bilder, die wir aus dem Deutschland von 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben.
Und diese beiden Äußerungen führten zu diversen Explosionen in der Union. Also es gab große Aufregung. Mhm. So ganz deutlich zu verstehen von außen war jetzt nicht, was genau das Problem ist. Weil wir haben hier einen CDU-Außenminister, der mit empathischen Äußerungen...
Während er in den Trümmern steht.
Steht, genau. Und christlichen Werten eine Äußerung tätigt, die nebenbei gesagt auch koalitionsvertragskonform sind. Mhm. Also das ist auch politisch jetzt nichts Unmögliches, was er da formuliert hat. Und das sorgt für eine Krise in der Partei.
Ja.
Philipp, hast du direkt verstanden, warum?
Ja.
Das dachte ich mir.
Weil er klingt wie ein Sozi. Das klingt ja irgendwie nach Ärzte ohne Grenzen und Amnesty International. Sind wir denn bescheuert? Wir müssen die Syrer loswerden und sie nicht noch... Das Bescheuertste, was man aus CDU-Sicht doch jetzt machen kann, ist den Leuten zu erklären... Es gibt da unten immer noch ein Problem und da ist alles zerbombt und Menschen dahinter, das ist ja bescheuert, wir wollen sie doch loswerden. Der Dobrindt verbrennt seit Monaten zig, Zehntausende von Überstunden von irgendwelchen Grenzbeamten und Bundespolizisten, damit jeder Bus kontrolliert wird. Und jetzt kommt der Wadephul auf die bescheuerte Idee, auch noch zu sagen, es könnte sein, dass die Syrer nicht ganz so schnell abziehen, wie wir gedacht haben. Das ist doch klar, dass da bei den, sagen wir mal, komplett empathielosen und humanistisch verwahrlosten CDU-Hardlinern der Puls unter die Decke knallt.
Und wer jetzt glaubt, Philipp hätte eben übertrieben, dem sei gesagt, ich habe das mal nachgelesen, es gab ja dann etliche Dinge, die durchgestochen worden sind an die Presse. Es fand eine Fraktionssitzung im Reichstag statt, hinter verschlossenen Türen. Das ging so ab, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Merz erstmal Wadefuhl über den Klee gelobt hat. Mhm. Dass er gesagt hat, super Typ, der ist in aller Welt, sagt man hier, der Wadefuhl, super Typ und so. Da hieß es teilweise schon von Unionsleuten, das sei übertriebenes Lob gewesen, was er da geäußert hat. Und dann wurde weiterhin auch durchgestochen, dass Wadefuhl dann auch gesprochen hat und sagte, dass es in Syrien derzeit schlimmer aussieht als in Deutschland 45. Da war wieder große Aufregung. Wie kann der diesen Deutschlandverweis, Deutschland 45, wie kann der das machen? Ja, und dann soll noch der Satz gefallen sein, das muss man nochmal sagen können, in einem Fraktionssaal, in dem ein Kreuz hängt. Da muss das möglich sein, sowas zu benennen. Jetzt bezieht da doch tatsächlich jemand das auf christliche Werte. Bei der CDU, das kann doch nicht wahr sein.
Nein, deswegen haben die danach das Kreuz auch erstmal abgehängt.
Da auf einmal stand das Kruzifixverbot bei der Union sogar im Raum.
Ja. Und zumindest im Fraktionssaal.
Ein Abgeordneter bezeichnet den Auftritt Wadefuhls in der Fraktion als schlimm und desaströs.
Ja.
Die Unterstützung für den Außenminister in der Fraktion schwinde. Und Jens Spahn, der ja auch immer dabei ist, wenn es darum geht, solche Diskussionen mit markigen Worten einzuordnen, hat gesagt, eine Äußerung reiche leider, wie aktuell zu Syrien, die gerade im Bereich irregulärer Migration sehr erfolgreiche Arbeit mit Streit zu überdecken. So, Philipp, jetzt müssen wir beide uns kurz sammeln. Weil es ist nämlich ähnlich wie bei der Stadtbild-Diskussion von März, dass da auf einmal Themen miteinander verknüpft worden sind, unterkomplex, wo man sich erstmal fragt, was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Kann ich dir sagen, das ist die derzeitige Linie der CDU. Themen miteinander zu verknüpfen, die eigentlich erstmal gar nichts miteinander zu tun haben, aber am Stammtisch für begeistertes und zustimmendes Rülpsen sorgen.
Oh, gerülpst wurde, auch in der Unionsfraktion, besonders da. Und es wurde hier für meine Begriffe vermischt, einmal freiwillige Rückkehr nach Syrien. Also, dass man einfach mal formuliert hat, wenn man das sieht, was in Syrien gerade los ist, muss man in Zweifel ziehen, dass da jetzt demnächst ganz viele direkt hingehen, weil die Situation in diesem Land ebenso ist, wie sie ist. Dann geht es um die Abschiebung von Gefährdern und Straftätern, für die ja Wadefuhl sogar in Syrien gewesen ist. Da hat er ja Gespräche geführt, um sowas zu ermöglichen. Das hat Wadefuhl aber in seiner Aussage, wenn du mich fragst, gar nicht in Frage gestellt.
Nein.
Aber das war auf einmal das, was diskutiert worden ist.
Aber weil sie auch Angst hatten, dass damit der SPD Argumente geliefert werden. Die hatten Angst, dass der Wadefuhl plötzlich der SPD Argumente liefert, wo man nicht möchte, dass die SPD draufkommt, weil sie die SPD ja inzwischen so weit haben, dass die selber nicht mehr auf diese Argumente kommen.
Ich glaube, die Angst
deswegen
ist unberechtigt.
Haben sie einfach Schiss, dass der Wadefuhl den jetzt auch noch Flausen in den Kopf setzt.
Aber jetzt musst du dir mal vorstellen, das sind alles so Themen, die Wadefuhl gar nicht in Frage gestellt hat. Es ging nur darum, dieser harte Kurs, den sich die Union wie so ein Mäntelchen umgestreift hat in Sachen Migration. Um Gottes Willen, da soll kein Riss reinkommen in dieses Mäntelchen. Wir sind und bleiben knallhart. Und da sind keine Gefühle dürfen gezeigt werden. Das ging ja sogar so weit, dass die Bild geschrieben hat, Wadefuhl würde wackeln. Und zeitweise wurde ja schon sogar gesagt, dass Jens Spahn als neuer Außenminister gehandelt wird.
Das aber heißt, du merkst, wir rücken immer mehr zum Kern des Problems vor. Wir kommen immer näher an Jens Spahn ran. Denn man darf ja nicht vergessen, Jens Spahn ist der Fraktionsvorsitzende. Also die Tatsache, dass diese Fraktion auch Sachen durchsticht und auch so entzweit ist und auch in so vielen unterschiedlichen Stimmen spricht, ist ja das Ergebnis der desaströsen Leistung von Jens Spahn oder aber der beabsichtigten Leistung von Jens Spahn, weil er genau diese Unruhe erzeugen will. Und neben dem, Jens Spahn, der ja morgens mit der Gulaschkanone in seine Anzüge reingeschossen wäre, der würde doch nicht für 2000 Euro nach Syrien gehen und da aufbauen helfen.
Da sieht man, eine Partei demontiert ihren eigenen Außenminister ohne Not. Also es gibt keinen Grund, so hart mit dem Mann ins Gericht zu gehen.
Doch.
Ja?
Ja.
Warum?
Wenn du nicht willst, dass auch nur ansatzweise der Anschein entsteht, dass du was mit der Politik der SPD oder mit den Grundwerten der CDU zu tun hast, sondern unbedingt willst, dass du wahrgenommen wirst als der härtere Hund als die AfD, dann ist das alles ein Grund.
Ich verstehe inhaltlich natürlich, worauf du hinaus willst, aber ich bin halt nach wie vor der Meinung, das war ein Sturm im Unionsfass, der gar nicht so groß nach draußen gekommen wäre, wenn die Union nicht selber dieses Fass aufgemacht hätte. Also mir fehlt ein wenig das Verständnis für die ganze Situation, die da entstanden ist. Aber lass uns mal kurz hören, was die Jugend, die junge Union, zu sagen hat. Wir hören Lukas Brandscheid von der Jungen Union Hessen.
In der Vielzahl der Fälle, in der das mittlerweile vorgekommen ist, dass quasi Bundesaußenminister Wadefuhl mit Äußerungen für Irritationen gesorgt hat, kann man davon ausgehen, dass er politisch diesem Amt kaum noch gewachsen ist.
Ja gut, da wird dann so ein 26-jähriger Lümmel in Hessen vorgeschoben, weil natürlich die ganzen Alten in Berlin wieder Schiss in der Buchse haben und sich nicht wirklich aus der Versenkung raustrauen. Also jagen sie den nach vorne, um das zu sagen, was sie eigentlich wollen. Ja, da wird aus der eigenen Partei angelegt und angeschossen.
Aber da siehst du mal, wir haben eben vorhin den Juso gehört, jetzt haben wir einen von der Jungen Union gehört. Ich weiß nicht, wo der Urlaub macht. Aber ob der auch Italien-Urlaube macht, aber auf jeden Fall fand ich, das waren jetzt keine sonderlich sonnigen Worte, die da aus seinem Mund kamen, sondern schon sehr, sehr krass in Richtung des eigenen Außenministers.
Ja, aber es gibt natürlich zwischen den beiden Zitaten von den jungen Menschen jetzt schon einen deutlichen Unterschied. Der eine hat an die Grundwerte der SPD erinnern wollen, der andere möchte an die Grundwerte der AfD erinnern.
So, und in dieser philosophisch unübersichtlichen Situation braucht es jetzt natürlich unbedingt jemanden, der jegliche Restklarheit vollkommen beseitigt. Und das ist niemand Geringeres als Friedrich Merz.
Das ist die gute Nachricht. Wenn der sich äußert, dann wird es meistens schnell besser.
Ja, weil er ist ja schon lange kein Kanzler der klaren Worte mehr, sondern ein Kanzler der erklärenden Worte, der seine unklaren Worte erklärt. Ein Klarstellungskanzler, ein König der Selbstexegese. Und in dieser Funktion als Selbsterklärbär hat er, nachdem er Wadefuhl erstmal über den Klee gelobt hat, Folgendes in einem offiziellen Statement gesagt.
Der Bürgerkrieg in Syrien ist beendet. Es gibt jetzt keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland und deswegen können wir auch mit Rückführungen beginnen. Ich setze allerdings darauf, dass ein großer Teil der Flüchtlinge, die in Syrien sind, jetzt von sich aus in das Land zurückkehren und dort am Wiederaufbau teilnehmen. Ohne diese Menschen ist der Wiederaufbau nicht möglich.
Ja, ich bin immer wieder erstaunt über das große Herz von Multimillionären. Das ist einfach diese Großmütigkeit, die sie da auch annehmen. Es gibt einfach keinen Grund mehr für euch hier. Ne? Schön ab im Bus, ab nach Hus.
So, jetzt müssen wir natürlich als Resthumanisten uns vielleicht auch ein bisschen in die Situation eines Bundeskanzlers versetzen und können ja mal überlegen, was hat er gesagt und muss man das mal, so.
Also als Resthumanisten würden wir uns an der Stelle in die Position eines syrischen Flüchtlings in Deutschland versetzen und überlegen, was soll das dann jetzt?
Ich will jetzt nur mal eine Gegenposition einnehmen.
Ja, gerne.
Und will sagen, natürlich kann man darüber reden, wenn sich Situationen in Ländern, aus denen Flucht stattfindet, wenn die sich ändert, dass man mal grundsätzlich fragt, gibt es noch Gründe für Asyl? Das kann man ja alles machen. Mhm. Das ist mit Sicherheit auch etwas, wo die CDU sagt, das sind doch Fragen, die muss man mal stellen. Aber es ist wie bei der alten Stadtbilddebatte, wo ich auch sage, na klar kann man über Kriminalitätsschwerpunkte in Städten sprechen oder was, aber doch bitte nicht so platt. Mhm. Doch bitte nicht so auf diesem Niveau. Und vor allem, was Merz ja immer macht, er weckt ja dort Erwartungen. Mhm. Das will er ja auch. Er will bei Menschen, die sich in Richtung AfD gerade bewegen, denen will er sagen, wir tun was. Mhm. Dass hier mal wieder Zug reinkommt hier in Deutschland.
Ja, dass das mal aus dem Stadtbild verschwindet.
Er verknüpft einfach Dinge miteinander und präsentiert Problemlösungen, die keine sind. Mhm. Und spielt dabei noch ohne Not mit ausländerfeindlichen Ressentiments. Und jetzt macht er das schon wieder, dass er sagt, ja klar, da hat sich jetzt ja alles geändert, da ist jetzt ja alles gut, da müssen sie jetzt auch mal zurück. So weit, so platt. Und jetzt guckt man sich mal die Zahlen an. Wir haben 950.000 Geflüchtete aus Syrien, wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Davon sind 920 920 vollziehbar Ausreisepflichtig. Mhm. Weitere knapp 10.000 sind ausreisepflichtig, haben aber eine Duldung. Mhm. Freiwillig ausgereist sind in diesem Jahr Stand August wohl 2.200. Mhm. Mit staatlicher Hilfe sind die nach Syrien zurückgekehrt. Mhm. So, natürlich wird sich in den nächsten Jahren diese Situation ändern. Viele werden zurückgehen, viele werden versuchen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen.
Ja, aber du musst einfach jetzt mal auch aus CDU-Sicht anerkennen, 10.000 Syrer weniger in Deutschland, das würde einfach das Stadtbild hier massiv verändern. Man wird die Innenstädte überhaupt nicht wiedererkennen.
Es ist, ich komme aus dem Kopfschütteln manchmal nicht mehr raus. Es ist wirklich so zynisch.
Naja, es ist einfach rechtsradikaler Populismus vom Allerfeinsten. Ja, aber das ist ja jetzt bei Friedrich Merz keine Neuigkeit. Also man kann es ja immer wieder auch nur wiederholen. Die Pascha-Diskussion, die Touristen, die Zahnarzttermine.
Ja, und frei nach John Irving muss man sagen, Merzens Werk und Jens Spahns Beitrag. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Zitat, auf das du schon lange gewartet hast.
Ja.
Aber bevor ich das jetzt abspiele, müssen wir uns kurz erinnern an die Äußerung von Wade Fuhl, dass es in Syrien, dass das erinnert an Deutschland 45. Was ja auch große Aufregung, wie kann der das? Mhm. Also wir verstehen, in der Union würde es kritisch gesehen, wenn man Referenzen, Verweise zum Deutschland 1945 zieht. Ja, wie kann der Wade Fuhl nur, das ist ja unmöglich. Und dann sagt Jens Spahn das hier.
Stellen Sie sich vor, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in den Trümmern, wenn die Großväter und Großmütter unser Land nicht wieder aufgebaut hätten, wie sähe es heute aus? Ich halte es für eine patriotische Pflicht, dass man seine Heimat wieder aufbaut, dass man dort mithilft. Und das gilt auch für die syrischen Flüchtlinge hier im Land. Natürlich sollen sie zu Hause mithelfen.
Das heißt, Verweise an 45 gehen in Ordnung, wenn man sie gegen die flüchtenden Menschen verwendet.
Aber es ist einfach auch ein ganz abgebrühter Populist, der wirklich auf niedrigster Ebene argumentiert und im Austeilen wahnsinnig groß ist, nicht in der Lage ist, bei eigener Scheiße auch nur ansatzweise Transparenz herzustellen. Und wenn der dann auf so eine hinterhältige Art und Weise den Leuten fehlende Heimatliebe unterstellt, fehlenden Patriotismus unterstellt und diese Menschen auf ganz unangenehme Art und Weise auch nochmal so runtermacht, dann ist klar, wo die CDU enden wird. Als kleiner Koalitionspartner der AfD.
Also wenn Jens Spahn von patriotischer Pflicht spricht, denke ich an seinen Rücktritt. Jetzt ist aber Jens Spahn eine Schlüsselfigur auch wieder in diesem Zusammenhang. Weil wir müssen ja nochmal drüber reden, wie die CDU jetzt versucht, das aufzuräumen, dieses ganze Ding, die Union. Ja? Also Lindemann sagt, eigentlich sind sich alle einig, man hat gar keine Ahnung, warum es überhaupt Streit gab. Ja, obwohl es einen Riesenstreit gab.
Ja, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.
Hier gibt es nichts zu sehen, es gibt nichts zu sehen. Und Jens Spahn haut aber parallel dazu noch so Aussagen raus, man könnte nur in der Koalition gewinnen und man könnte auch gemeinsam verlieren, aber wir werden nicht gemeinsam sterben mit denen in Richtung SPD. Ja. Dabei hat sich doch die SPD gerade in der Causa Wade Fuhl komplett zurückgehalten.
Ja.
Also das war ja, wenn du mich fragst, sogar zu leise.
Ja, aber da aus der Sicht von Spahn ist es natürlich völlig logisch, das jetzt auch noch den Sozen in die Schuhe zu schieben.
Muss ich mal vorstellen.
Ja.
Und nicht, dass man mich jetzt für bekloppt hält. Spahn kommt immer wieder so zwischen den Zeilen dazu, ja, mit der SPD, das ist jetzt nur so ein Lebensabschnittspartner, den wir da haben. Aber so richtig für die Zukunft ist das nix. Hier habe ich noch einen kleinen Schnipsel, da war er auf Insta live und es ging um die doppelte Staatsbürgerschaft. Mhm. Und da sagt er am Ende das hier.
Erster Schritt ist gemacht, Turboeinbürgerung ist abgeschafft, wie wir es versprochen haben. Für alles andere müssen wir dann in der nächsten, in einer neuen Regierung mit hoffentlich auch entsprechender Unterstützung dann werben.
Auch hier wieder, neue Regierung, vermittelt doch, das ist wirklich nur für kurze Zeit, ja, wir sind kurz vorm Bruch.
Und das ganz, ja, und das ganz Interessante ist ja, das, was er da verspricht, wäre ja nur mit der AfD möglich.
Ja, natürlich. Lass uns noch mal ganz kurz zum Schluss als Fazit.
Ja.
Wir haben einen CDU-Außenminister,
ja,
der sich empathisch mit christlichen Werten äußert, aber eigentlich nicht sagt, was dem Koalitionsvertrag oder der offiziellen Parteilinie widerspricht.
Richtig.
Und wird dafür aus der CDU heraus so dermaßen kritisiert, bis hin zu Rücktrittsforderungen, dass der CDU-Kanzler sich hinter ihn stellen muss, ihm dann aber verbal trotzdem in den Rücken fällt, indem er Dinge hervorhebt und Härte an den Tag legt, die er glaubt, die durch seinen Außenminister verloren gegangen sind. So kann man es darstellen.
Ja.
Und jetzt kommt Jens Spahn um die Ecke und vermittelt so sinngemäß, am Ende ist die SPD schuld. Und wenn die nicht mehr da ist, wird alles gut. Und da stehe ich nebendran, Philipp. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich stehe nebendran, sehe das und denke mir, kann ich bitte die Ampelnummer sehen?
So, liebe Freunde der grundlos guten Laune, das war eine weitere Woche mit satirisch-komödiantischen Highlights aus der bunten Welt der Politik. Und wenn euch unser kleiner Satire-Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst, und zwar überall da, wo man gute Bewertungen hinterlassen kann. Und schickt uns auch gerne Feedback, zum Beispiel per E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de.
Oder schickt uns eine Sprachnachricht via www.speakpipe.com/ggl. Speakpipe wie die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune.
So, und Tobi, bevor ich mir jetzt noch alle Nägel hier abkaue, während ich nervös dem Ende entgegenfiebere, hast du noch einen Rausschmeißer?
Ja, selbstverständlich. Ich habe was gefunden im Netz. Was Lustiges. Was Lustiges, ja, aus dem Netz. Und zwar ist es die Moderation eines NDR-Moderators. Er sagt da einen Beitrag an, und das Ganze ist auch im Netz abgelegt unter unverständliche Moderation. Und ich gebe zu, auch ich habe es schon viermal gehört und weiß bis jetzt nicht, was genau in diesem Beitrag passiert, den er da ansagt und warum er den so ansagt. Ich nehme ihn mal mit auf eine kafkaeske Reise in die wunderbare Welt der NDR-Moderationen.
Mit so einem Smartphone kann man ja im Prinzip alles machen. Ich habe zum Beispiel gar keinen Computer mehr zu Hause. Es geht ja alles online mit dem Telefon. Immer beliebter sind ja auch Computerspiele. In der U-Bahn zum Beispiel. Viele Konzerne entlassen trotzdem Tausende gerade. Aber eine kleine Firma in der Innenstadt an der Alster sucht Leute.
Das war die 40. Folge Grundlos gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Und jetzt lasst euch noch schnell professionell die Zähne reinigen. Morgen ist Pferdemarkt. Hyahot.